und wir machen heute weiter in Johannes 15. Könnt ihr schon mal aufschlagen? Johannes 15. Zuletzt hatten wir ja die Kapitel 13, 14. Die zeigen uns, wie der Herr für die Seinen ist. Und jetzt haben wir die Kapitel 15 und 16, die aufzeigen, wie jetzt die Seinen für den Herrn da sein sollen. Zuerst werden sie aufgefordert, Frucht zu bringen, die Gott ehrt, dann dem Herrn Jesus nachzufolgen und dann ein Zeugnis in dieser Welt zu sein, die ihn hasst, die ihn verworfen hatte. Und wenn sie sich so dem Herrn zur Verfügung stellen würden, und das zeigt die Geschichte auch der Gemeinde Jesu, würden auch sie von der Welt gehasst werden, so wie ihr eigener Herr. Fällt mir immer wieder ein, dieses Wort in 2. Timotheus 3, Vers 12, da heißt es, alle aber, die gottselig leben wollen, allein wenn sie es schon wollen, wenn sie sich fest vorsetzen, dann werden sie verfolgt werden, werden sie gehasst werden. Und auch darin würde der Herr sich immer wieder durch sie verherrlichen. Auch das zeigt die Gemeinde Jesu, die ganze Gemeinde Jesu über die ganze Zeit der 2000 Jahre deutlich. Er würde sie retten auf seine Weise, und seine Weisen, sie sind verschieden. Also ich habe mal dieses Buch gelesen, die Täuferbewegung, da gibt's sehr beeindruckende Zeugnisse über Kinder Gottes, über Gläubige, wahrhaftige Gläubige, die damals in dieser Zeit im Mittelalter auf Scheiterhaufen verbrannt worden sind, in Flüssen versenkt worden sind, auf Scheiterhaufen sogar noch, während das Feuer schon brannte, Loblieder gesungen haben. Auch so vermag der Herr zu retten. Im Kapitel 15 jetzt, vielleicht ein kurzer Rückblick, was Sie gehört haben, im Kapitel 15 geht es nicht um Errettung, auch nicht, wie vielleicht manche meinen mögen, um die Möglichkeit, dass Kinder Gottes unter Umständen wieder verloren gehen könnten. Dazu gibt es ein gutes Buch, das habe ich mal hier mitgebracht, ich weiß nicht, wer das kennt schon, von Arend Remmers, CSV Verlag. Kann ein Christ verloren gehen? Kann der wieder verloren gehen? Also eine eindeutige Antwort. Ein Christ, ein wahrhaft Wiedergeborener, ein Gläubiger, einer, der sein ist, der kann nicht mehr verloren gehen. Wird die ganze Schrift sich widersprechen. Einmal aus dem Wort Gottes geboren, allein diese eine Stelle reicht schon aus, in 1. Petrus 1 am Ende, da heißt es, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem, aus vergänglichem Samen, sondern aus dem unvergänglichen, unverweslichen Samen des Wortes Gottes, was da bleibt in Ewigkeit. Wenn dieses Wort bleibt in Ewigkeit und der Same daraus ist, wie soll es möglich sein, dass ein wahrhaft Wiedergeborener wieder verloren gehen sollte? Also in diesen Versen geht es ums Fruchtbringen. Und die Frucht, die zeigt sich, oder in der Frucht an sich zeigt sich das Wesen des Herrn an uns, wenn wir sie denn wirklich bringen. Wobei diese Frucht nur im Heiligen Geist hervorgebracht werden kann. Sprich, wenn wir in ihm bleiben, auch mit diesem Wort zu reden. Johannes 15, Vers 5. Am Herrn war die Frucht des Geistes, die wir finden in Galater 5, 22. Liebe, zuerst die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. In Reinkultur war sie an dem Herrn Jesus zu finden und erst recht und besonders in dem, was wir heute Morgen gehört haben, in diesen Versen, die der Manuel gelesen hat aus 1. Korinther 13, 4 bis 7. In der Liebe, in all ihren Facetten, in all ihren Teilen, wie sie dort beschrieben wird, das war alles an dem Herrn Jesus zu finden. In diesem hat er gelebt. Davon hat er nicht nur geredet, er hat darin gelebt. Und in dem Maß, wie wir in unserem Leben diese Früchte zeigen, sind wir seine Jünger und gleichzeitig auch seine Zeugen in dieser Welt. Ich komme zum Predigttext, den beginnen wir schon in Vers 9, obwohl wir das schon ein Stück betrachtet hatten. Johannes 15, Vers 9 bis Vers 17. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Also der eigentliche Predigttext, der vorgesehen war, war eigentlich erst ab Vers 12, aber ich wollte nochmal bewusst ab Vers 9 den Text hinzunehmen, einmal wegen des Übergangs von der letzten Predigt her, aber auch, weil wir ab Vers 9 eine Anzahl von Merkmalen und Fähigkeiten oder beziehungsweise Fähigkeiten von wahren Gläubigen finden, und zwar aufgrund ihrer neuen Stellung in Christus. Das erste ist, ihr habt ja die Gliederung da, wahre Gläubige sind vom Herrn geliebt. Dann wahre Gläubige sind Gehorsame, Vers 10. Wahre Gläubige haben Teil an seiner Freude, Vers 11. Wahre Gläubige lieben sich untereinander, Verse 12, 13 und 17. Wahre Gläubige sind Freunde des Herrn, Vers 14 und 15. Ein zentrales Thema vielleicht in diesem Abschnitt, die Bezeichnung wahre Gläubige könnten wir durchaus auch austauschen gegen Freunde des Herrn. Sechstens, wahre Gläubige sind vom Herrn aus der Welt erwählt und von ihm zum Dienst bestimmt. Vers 16a, wahre Gläubige bringen bleibende Frucht, Vers 16b, und wahre Gläubige haben die Zusage der Gebetserhörung durch den Vater, Vers 16c. Also entsprechend ist diese Predigt auch gegliedert. Also diese Merkmale, diese Fähigkeiten, diese sind geistliche Besitztümer, Reichtümer, die uns der Herr geschenkt hat. Doch wir müssen auch sagen, auch wenn das gegen unser Fleisch ist, alles das, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, wir können euch sagen, eigentlich alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir durch ihn sind und haben, das bringt Verpflichtung, das bringt Verantwortung mit sich. Der Herr will, dass wir diese genannten Merkmale oder Fähigkeiten in unserem praktischen Leben ausleben, dass sie sichtbar werden, dass sie zum Tragen kommen. Das will der Herr. Und in dem Maß, wie wir uns in die Gemeinschaft des Herrn begeben, sprich, wie wir uns auch ähnlich einem Gefäß von ihm reinigen lassen und auf der anderen Seite auch dieses Gefäß, was wir sind, so werden wir auch gesehen in der Bibel, wieder füllen lassen. In diesem selben Maß nur können wir auch wirklich Frucht bringen. Sprich, das, wie es in Johannes 7, 38 heißt, wirklich Ströme des lebendigen Wassers von uns ausgehen, von uns fließen. Also genau genommen waren diese Wirkung des Heiligen Geistes in Gläubigen erst möglich, nachdem der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen war. Also ab dem Moment, wo der Heilige Geist in einem Gläubigen Wohnung nehmen konnte, weil nur er es ist, der diese Dinge wirken kann. Und damit will er den Herrn verherrlichen. Wie fast bei all diesen Versen, die wir hier betrachten, fällt auf, dass wir überall den Herrn Jesus als Vorbild sehen. Immer wieder auch dieses Wort, gleich wie ich den Vater geliebt habe, gleich wie ich und so weiter, kommt immer wieder drin vor. Und obwohl er auch hier direkte Gebote, zum Beispiel das der Liebe, ausspricht, ist er doch das absolut krasse Gegenteil zu den Pharisäern, die dem Volk nur Lasten auferlegen. Er will uns keine Lasten auferlegen. Aber die Pharisäer, auch im Gegensatz, sie waren selbst nicht bereit, auch nur einen Finger zu rühren von diesen Lasten, also diese Lasten selber anzurühren. Die Pharisäer, sie knechteten, sie beherrschten das Volk, aber der Jesus will, dass wir durch den Gehorsam wahrhaftiges und erfülltes Leben haben, dass wir wirklich das ewige Leben, zu dem wir bestimmt sind, das wir schon haben, auch ergreifen, dass wir auch Nutznießer desselben sind und werden. Das will der Jesus. Wir kommen zum ersten Punkt, wahre Gläubige sind vom Herrn geliebt. Vers 9. Also wir sind vom Herrn, heißt hier, geliebt, wie der Vater ihn geliebt hat, als er als Mensch auf der Erde war. Es ist eine Liebe, die immer gleich bleibt, die auch zwischen den Gläubigen keine Unterschiede macht. Und diese Liebe verändert sich auch nicht, auch selbst wenn wir schwach sind, auch selbst wenn wir untreu sind oder gar sündigen. Und diese Liebe tritt für uns ein bei Glaubenserprobungen, in Nöten, in Leiden, in Krankheit, in Ängsten, in Sorgen, in Verfolgung und so weiter. Und diese Liebe, sie leidet wirklich mit. Und es ist absolut logisch eigentlich auch. Wenn einer der Seinen leiden muss, dann betrifft es ja letztlich ein Glied an seinem Leibe. Wir sind ja Glieder an seinem Leibe. Und wir können auch niemals von seiner Liebe getrennt werden, Römer 8, 35 bis 39, und auch nichts und niemand kann uns aus seiner und des Vaters Hand herausreißen. Johannes 10, 27 bis 30. Also in diesem Bewusstsein der Liebe, dass wir geliebt sind, sollen wir als Gläubige den Weg miteinander gehen. Zweitens, wahre Gläubige sind Gehorsame. Vers 10. Wahre Gläubige sind aus Gottes Sicht grundsätzlich Gehorsame. Wir lesen Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde waret, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. Also der Mensch, der sich zu dem Herrn Jesus hin bekehrt, ist dem Evangelium der Gnade gehorsam geworden, einschließlich aller Lehre. Und im Gegensatz dazu finden wir, das kommt dreimal in der Bibel vor, im Neuen Testament, die sogenannten Söhne des Ungehorsams. Also einmal im Kolosserbrief und zweimal im Epheserbrief. Und zwar sind das solche, die dem Evangelium des Herrn Jesus Christus nicht oder bisher nicht gehorcht haben. Über sie wird der Zorn Gottes kommen und ewige Gottesferne. Wir könnten da einige Stellen zitieren jetzt. Also eine ernste Sache. Sehr ernst. Und wenn derjenige hinübergegangen ist in die Ewigkeit, ist es absolut unabänderlich, wenn er bei dieser Haltung bleibt. Ja, und selbst wenn die Gehorsamen, die wahren Gläubigen, sind Gehorsamer, selbst wenn sie das, was gut ist, wie es in Römer 7 heißt, was sie ja wollen, also einer, der echt gläubig ist, das ist mir überall schon begegnet, wo man es einschätzen kann. Man sieht immer wieder, derjenige will das Gute. Er will nicht mehr gottlos leben. Das ist ein echtes Zeugnis, ein Zeichen, dass jemand echt ist, dass jemand wirklich dem Herrn gehört. Auch wenn er es oft nicht vollbringt, wie es in Römer 7 heißt. Das Gute, was ich will, vollbringe ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will. So ist es leider oft in unserem Leben, trotzdem. Aber das ändert nichts an Gottes Sichtweise. Gott sieht den wahren Gläubigen als einen grundsätzlich Gehorsam. Doch gelebter Gehorsam gegenüber seinen Geboten, das ist der Schlüssel dazu, in seiner Liebe zu bleiben, wie es hier heißt. So bleiben wir quasi im Sonnenschein der Liebe Gottes. Sind wir ungehorsam und sündigen, dann geht diese Sonne unter. Es bleibt Dunkelheit, es bleibt Kälte zurück. Das sind schlechte Voraussetzungen dazu, dass wir das wahrhaftige Leben ergreifen. Wir werden viel mehr, wie es in Römer 8, 12 und 13 zum Beispiel heißt, oder Galater 6, 7 bis 8, wir werden viel mehr vom Fleisch Verderben ernten. Nichts Gutes. Für Gläubige wohlgemerkt. Drittens, wahre Gläubige haben Teil an seiner Freude. Vers 11. Unser Vorbild bezüglich der Freude, auch das ist wieder der Herr Jesus. Der Jesus war ja nach Jesaja 53, Vers 3, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wenn er daran dachte, wir hatten es ja schon im Evangelium, jetzt im Johannesevangelium, wenn er daran dachte, durch welche Leiden er ans Kreuz gehen musste oder am Kreuz erdulden musste, dann schauderte es ihn regelrecht, dann war er zutiefst erschüttert. Aber da war etwas, was ihm Kraft gab, den vor ihm liegenden Weg zu gehen. Er blickte auf die vor ihm liegende Freude. Die vor ihm liegende Freude, derentwegen er das Kreuz erduldete, war die Freude darüber, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit bringen würde. Und diese Aussage stimmt in etwa überein, auch mit Jesaja 53, Vers 11, wo es ja auch um seine Leiden geht. Da heißt es, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Auf das blickte er. Also mit unserer Bekehrung haben wir schon einmal eine Grundfreude im Heiligen Geist. Im alten Leben war es so, dass wir umherirrten, wie einer, der mit einer Stange im Nebel, im dichten Nebel rumstochert und den Weg sucht irgendwie. Oder guckt, ob da nicht ein Abgrund vor ihm ist. Wir waren ohne Hoffnung, ohne Zukunft, völlig ohne Zukunft. Vielleicht hatten wir sogar eine gewisse Ahnung vom kommenden Gericht. Nach der Bekehrung war das auf einmal anders. Der Herr Jesus hatte uns da heraus gerettet. Er würde jetzt unser Leben lenken. Und das Normale nach einer Bekehrung ist, man kann einfach davon nicht schweigen. Freudig, vielleicht manchmal zitternd auch mit Tränen vielleicht, erzählt ein Neubekehrter von dem, der sein Leben neu gemacht hat und davon, dem Herrn Jesus für Zeit und Ewigkeit anzugehören. So war es auch, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt kurz, in meinem Leben. Am anderen Tag, Montag früh am Arbeitsplatz, kam ich damals in ein Großraumbüro, da waren so, weiß nicht, 15, 20 Leute. Auf einmal hat mich da eine Frau angesprochen, ich brauchte gar nichts zu sagen. Die sagte, mit ihnen ist irgendwas total anders. Und also so habe ich sie noch nie gesehen, so ungefähr. Und in dem Moment wusste ich genau, jetzt ist es dran. Da hatte ich wirklich Mut, habe ich die ganzen Leute da zusammengerufen aus diesem Großraumbüro und habe denen erzählt, was da vorgegangen ist. So eine Freude war in mir. Also ich musste es einfach jedem sagen, egal wer mir den Weg lief. Aber die Freude des Herrn, die setzt sich dann auch ein Stück, genauso wie auch die Liebe, die setzt sich auch leider ein bisschen zu ihm. In der Welt aber, also diese Freude, ich habe den Faden ein bisschen verloren, die Freude soll sich fortsetzen in unserem Leben, die soll fortgesetzt in unserem Leben, auf unserem Lebensweg sichtbar sein. Im Gegensatz dazu, die Welt, In der Welt hat man nur Freude, hat man nur Zuversicht, wenn alles glatt läuft und wenn Feierlaune herrscht. Wenn jedoch Schwierigkeiten kommen oder wenn man gar an das nahe Ende oder an das zwangsläufig näher rückende Lebensende denkt, dann nimmt die Freude ab, dann beherrscht Trauerstimmung, Hoffnungslosigkeit das Bild. Doch unsere Freude in Christus, die soll sich über alle Umstände erheben. Ein leuchtendes Vorbild dafür war auch der Apostel Paulus, von dem wir vor einiger Zeit auch hier anhand des Philipperbriefs gehört hatten. Er hatte tiefe Friede und Freude im Herrn, weil er unerschütterlich auf ihn vertraute. Egal wie seine Lage war, egal wie die Umstände waren, trotz Gefangenschaft. Also wenn man allein mal daran denkt, das muss man sich mal bewusst machen, wir waren ja vor einiger Zeit mal an einem Brüdertag auf der Wartburg und da kam auch die Rede davon auf, dass da Leute in diesem Turm da gesessen haben, Fritz Erbe, der hat da drin gesessen, ich weiß nicht wie viele Jahre. Allein was das heißt, in dieser Dunkelheit, in dieser Feuchtigkeit, in dieser Kälte, da war auch keine Toilette, gar nichts da. Also wir können es überhaupt nicht vergleichen mit einem heutigen Gefängnis. Ein heutiges Gefängnis ist dagegen Schlaraffenland, würde ich sagen. Und wir können uns das gut vorstellen, wie es zur Zeit damals war, zur Zeit von Paulus und als Paulus und Silas zum Beispiel in Philippi im Gefängnis saßen oder wo Paulus in Rom im Gefängnis eingekerkert war. Aber trotzdem, seine Freude war nicht dahin, der war nicht ein Bild totaler Traurigkeit. Im Gegenteil, er freute sich weiter in seinem Herrn und er sah sich auch als Gefangener des Herrn. Das war für ihn kein Zufall. Der Herr hätte nur ein Wort reden müssen, wäre es nicht passiert. Und da dachte ich auch an uns so, könnten nicht auch wir das in allen Umständen so sehen und auf ihn vertrauen, dass er alles wohl macht, alles kontrolliert, alle Zeit sein Auge auf uns gerichtet hält. Im 1. Petrus 5 heißt sogar, er ist besorgt für euch. Könnten wir uns vielleicht so etwas sehen, ich sage das jetzt mal so, ich bin ja selbst da betroffen, als ein Kranker im Herrn, als von der Welt gehasst im Herrn oder sogar manchmal keinen Ausweg sehend, aber im Herrn. Was würde das für ein Friede bedeuten und eine Freude? Und was wäre das auch Freude für ihn und Ehre für ihn? Die Freude hat ihre Quelle. Einmal im Blick auf den Herrn Jesus, der, wie ich schon gesagt habe, alles in Kontrolle hat, dem nichts entgeht und nichts entwischt, der keine Fehler macht mit keinem von uns, dem nichts entgleitet. Und dann in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm, im Wort, im Gebet, im Gehorsam und auch im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, Römer 8, 18. Also für uns Gläubige ist nicht der Tod das Letzte und danach das furchtbare Hineinfallen in die Hände des lebendigen Gottes zum Gericht. Nein, wir warten darauf, dass er uns durch die Entrückung hineinführt in das himmlische Vaterhaus. Leid und Not, Krankheit, irgendwelches Elend, Not, Auswegslosigkeit, Tränen, Streit, Krieg, das alles wird nicht mehr sein. Alles das, was seinen Ursprung in der Sünde hat. Und noch viel mehr. Wir werden dann über die Maßen mehr schauen, über die Maßen mehr schauen als das, was wir geglaubt haben. Viertens, wahre Gläubige lieben sich untereinander. Verse 12, 13 und 17. Also es wird nochmal dieses Gebot gegeben in Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Vers 17 war das zuletzt. Also wir sollen nun nicht mehr streiten und kriegen, wie es in Jakobus 1 zum Beispiel heißt, sondern einander lieben, denn wir brauchen einander. Und das wird uns hier in einem Gebot gesagt. Das war äußerst wichtig und wird nochmal im Vers 17, wie gesagt, wiederholt. Es muss deutlich erwähnt werden, offensichtlich. Denn bevor wir uns bekehrten, da war das Normale, dass wir gestritten haben, Kriege untereinander führten, bis in die untersten Ebene der Gesellschaft und Familien hinein. Keiner kommt mit dem anderen aus. Noch nicht einmal, fällt mir gerade so ein, das wird uns auch genannt im Epheser 4, dass wir uns einander ertragen sollen. Das kriegen wir nicht hin. So einfach zumindest nicht. Es muss unheimlich schwer sein, weil wir uns selber zum Maßstab machen, nicht das Wort Gottes, nicht den Willen Gottes zum Maßstab machen. Oft genug machen wir uns selbst zum Maßstab. Und wollen wir die sein, die sagen, wo es lang geht, die bestimmen, die Platzhirsche. Nach uns soll sich alles richten. Also, bevor wir uns bekehrten, war das völlig Normale. Da heißt in Titus 3, Vers 3, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst untereinander, hassend. Wie soll diese Liebe aussehen? Der Jesus war, wie ich schon gesagt habe, auch hier das leuchtende Vorbild dafür. Also, wie hat er uns geliebt? Sein ganzes Leben war ein Geben. Er hat wirklich danach gehandelt. Geben ist seliger denn Nehmen. Sein ganzes Leben war ein Geben und ein Dienen. Seine Liebe war zum äußersten Opfer bereit. Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Seine Liebe, das haben wir heute Morgen auch gehört hier, war so wie in 1. Korinther 13, 4 und 7, zum Beispiel absolut selbstlos. Er suchte nicht das Seine. Der Herr diente und gab sein Leben für seine Freunde, die übrigens auch vorher seine Feinde waren. Irgendwann vorher. Weil es steht ja in Römer 5 geschrieben, dass er für Gottlose, Sünder und Feinde gestorben ist. Auch uns ist der gleiche Weg gewiesen. Epheser 5, Vers 2. Wandelt in der Liebe gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich für uns selbst hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das finden wir auch ähnlich in Römer 12, 1 und 2. Aber aus uns heraus sind wir absolut unfähig zu solch einer Liebe. Unser Fleisch ist bequem. Unser Fleisch ist egoistisch, absolut. Unser Fleisch will nicht teilen. Unser Fleisch will keine Opfer bringen. Aber grundsätzlich sind wir befähigt dadurch zu einer solchen Liebe, weil wir von Neuem, von oben geboren sind und mit dem Heiligen Geist ist auch die Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Und diese Liebe muss sich auswirken, wenn sie tatsächlich ausgegossen ist in unsere Herzen, wenn wir wirklich echte Kinder Gottes sind. Sie wirkt dann in ein Kind Gottes, dass es das Böse nicht mehr will, wie ich schon vorhin gesagt habe, sondern das will, was gut ist in den Augen Gottes, auch wenn es gar manchmal stattdessen, wie gesagt, das Böse ausübt. Bevor wir aber lieben können, müssen wir zuerst erkennen, dass er, der Herr Jesus, uns zuerst geliebt hat und wie er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4,19, weil wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber dazu müssen wir ihn, das muss immer wieder Erneuerung finden, dazu müssen wir ihn immer und immer wieder betrachten, wie er ist und was er für uns geworden ist und was er für uns getan hat. Und die Frage ist an der Stelle zum Beispiel auch noch, ist auch ein wichtiger Punkt, ist es uns überhaupt bewusst, wie viele Sünden uns vergeben sind? Der sogenannten Sünderin in Lukas 7 war das wohl klar. Das war der Grund wohl für ihre, nicht nur wohl, das war der Grund für ihre so große tätige Liebe. Die Liebe, sie geschieht praktisch, nicht nur mit schönen Worten, sie zeigt sich im Dienst füreinander und aneinander. 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18, da heißt, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, wieder sein Vorbild, er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also ich sehe den Vers 17 so ein Stück weit quasi wie eine Auslegung dieses Verses 16, was das heißt oder heißen kann, das Leben für die Brüder darzulegen. Ein Beispiel ist das hier. Und ich denke, das kann man, diese, was hier genannt wird, wer die der Welt Güter hat, das kann man durchaus auf vieles andere ausdehnen. Mehr ein Prinzip. Also ich möchte so erklären, wenn jemand hat, also die Möglichkeit hat, um einem Mangel bei Bruder und Schwester abzuhelfen und er den Bruder sieht und seinen Mangel sieht, der Heilige Geist zeigt es ihm, diesen Mangel, und er verschließt sein Herz, dann ist die Folge, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das heißt, die Liebe Gottes nimmt dann mindestens ab. Also, das heißt nicht gleich, sein Leben darzulegen, heißt nicht, dass ich jetzt meinen Leib völlig hingeben muss in den Tod. Wobei es das auch schon in der Gemeinde Jesu gegeben hat. Aber dann gibt auch Gott wirklich die Kraft dazu. Also es kostet auf jeden Fall schon Opfer, man muss bereit sein, sich von sich etwas, von seinem Leben etwas abschneiden zu lassen. Vor vielen Jahren, da war meine Schwester, die war sehr depressiv, die kam dann eine Zeit lang jede Woche einmal morgens vor der Arbeit zu uns. Das heißt, die habe ich dann geholt und ich habe ja einen weiten Weg zur Arbeit gehabt und war so 12, 13 Stunden außer Haus. Und diese Stunde, die kam dann auch nochmal oben drauf. Das ist schon mal ein Opfer, wo es eh schon jeden Tag sehr spät wird. Die war halt sehr depressiv und wir haben zusammen das Wort Gottes betrachtet und gebetet. Und in dieser Zeit dürfte sie auch wirklich ein Stück stabiler werden. Das wäre so ein Beispiel. Und zuletzt vielleicht noch die gelebte Liebe, sie soll gesehen werden. In Johannes 13, 34, 35 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, auf das gleich, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also wenn die Liebe praktisch ausgelebt wird, dann ist das auch ein Vorbild für Glaubensgeschwister, vielleicht sogar für Ungläubige, sodass sie Gott loben werden, vielleicht am Tage ihrer Heimsuchen, wie es, glaube ich, im 1. Petrusbrief mal heißt. Also wenn ein solcher Ungläubiger vielleicht später wirklich zum Glauben kommt, der sieht dann diese Dinge oder der erinnert sich an solche Dinge. Also ich konnte mich auch gut an solche Dinge erinnern bei anderen Gläubigen, wo ich noch den Weg als Ungläubiger gegangen bin und konnte auch Gott wirklich darüber loben und lobe ihn heute noch dafür. Fünftens, wahre Gläubige sind Freunde des Herrn. Vers 14 und 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Als die Gläubigen, die den Herrn und ihre Mitgeschwister lieben, diese sind es auch, die der Herr seine Freunde nennt. Ein hohes Vorrecht. Wahre Gläubige sind also Freunde des Herrn und das umso mehr, wie sie ihren eigenen Willen dem Herrn Jesus unterstellen und das tun, was er will, wie es hier heißt, in Vers 14b. Im Allgemeinen ist ein Freund jemand, zu dem man ein Liebes- und Vertrauensverhältnis hat, auf den man sich verlassen hat, den man als treu einschätzt und dem man dann deswegen alles anvertrauen kann. Wie viel mehr ein Nachfolger des Herrn Jesus. Dadurch, dass er uns alles kundgetan hat, was er von seinem Vater gehört hat, beweist er quasi, dass er uns für völlig vertrauenswürdig und treu hält. Würden wir zum Beispiel ausschließlich nur Knechte sein in seinen Augen, benötigten wir eigentlich nur jeweils klare Anweisungen für die am nächsten anstehende Aufgabe, um diese auszuführen und nicht mehr. Als Freunde des Herrn Jesus kriegen wir Einblicke in die Geheimnisse seines Herzens und er zeigt uns auch die Ziele und die Hintergründe jeden Dienstes. Also Gott zeigt uns quasi seine Welt, die wirklich völlig anders ist als diese Welt. Als Sklaven Satans waren wir völlig unwissend in Bezug auf Gott, aber das ändert sich nicht mit einem Schlag, sodass wir nach unserer Bekehrung plötzlich alles Wissen über Gott hätten. Also wir haben da auch eine gewisse Hohlschuld in dem Maß, wie wir uns wirklich nach Erkenntnis und Weisheit ausstrecken und wie wir durch Gehorsam Gottes Willen entsprechen, darf sich das Stück für Stück ändern. Also dabei spielt auch durchaus die Furcht Gottes und das Rechnen mit Gott in allen Lebenslagen eine nicht unerhebliche Rolle. Psalm 25, Vers 14, da heißt es, das Geheimnis Jahwes ist für die, welche ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Auch Abraham wurde ein Freund Gottes genannt, aufgrund seines Glaubens und der daraufhin zugerechneten Gerechtigkeit. Von daher sagt Gott in 1. Mose 18, 17, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Also Gott verbirgt nicht vor seinen Freunden, die er als seine Freunde sieht, was er tun will. Er weiht sie ein in seine Welt, in seine Geheimnisse. Sechstens, wahre Gläubige sind vom Herrn aus der Welt auserwählt und von ihm zum Dienst bestimmt. Vers 16. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt, euch gesetzt oder bestimmt, auf dass er hingeht und Frucht bringt. Also der souveräne Gott hat wahre Gläubige aus der Welt heraus erwählt. Ich habe eine Definition gefunden aus dem Kommentar für Auserwählung. Da heißt es, das ist ein souveräner Akt Gottes in Gnade, durch den von Ewigkeit her bestimmte Personen aus dem menschlichen Geschlecht für ihn selbst auserwählt werden. Ich lese es nochmal. Der souveräne Akt Gottes in Gnade, durch den von Ewigkeit her bestimmte Personen aus dem menschlichen Geschlecht für ihn selbst ausgewählt werden. Und auserwählt sind wir, und zwar aus der Welt heraus. Ich sagte es schon, von daher sind wir auch nicht mehr von der Welt. Das ist ein Vers, der demnächst drankommt, Vers 19. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also allein schon deswegen hasst uns die Welt. Wir müssen noch nicht mal einen Entschluss fassen, dem Herrn gehorsam sein zu wollen. Gott selig zu leben, ihm nachzufolgen. Schon allein das ist ein Grund, weil wir nicht mehr von der Welt sind. Gleich wie er, so heißt es am Johannes 17, mindestens an einer Stelle, gleich wie er nicht von dieser Welt ist, sind auch wir nicht mehr von dieser Welt. Wir waren mal da, aus der Welt herausgeholt, heraus auserwählt, herausgerettet, herausgerufen. Aber jetzt nicht mehr von dieser Welt. Deswegen versteht uns auch die Welt vielfach nicht. Wir sind eines anderen Geistes geworden. Das ist mir auch schon immer wieder aufgefallen. Auch am Arbeitsplatz war das oft so bei uns. Da haben sich die Leute über allen möglichen, ich sag's mal, Mist unterhalten, über alle möglichen Philosophien. Da war mal einer, der hat sich sogar hat vorgegeben, dass er zum Buddhismus konvertiert wäre. Da haben ihn die anderen angeguckt, als wäre er siebte Weltwunder, und haben bestaunt. Und wenn du anfängst, von Jesus Christus zu erzählen, dann kriegst du Schläge. Dann vereint sich alles gegen dich. Und das war nicht nur einmal, das war oft. Also man wird völlig ausgegrenzt, geschasst manchmal da. Also Herr Jesus hat auch bei der Auserwählung, bei seiner Erwählung keine Fehler gemacht, obwohl er deine Unvollkommenheit, deine Fehler, dein Versagen, deine Sünde sieht. Das ist ihm kein Hindernis. Er hat sie schon gesehen vor Grundlegung der Welt. Er wusste genau, mit wem er es hier zu tun hat. Er kennt, wie es im Psalm 139 heißt, er kennt unsere Gedanken von ferne. Das Wort ist noch nicht auf unserer Zunge, er weiß es schon. Selbst bei unseren Gebeten ist es so. Also er kennt all diese Dinge, alles dieses Versagen, alles dieses Negative bei uns, alles dieses Böse, was immer noch da ist. Aber er wird an dir festhalten. Er wird seine Gnadenwahl nicht wieder abändern. Wenn ein Mensch zum wahren Glauben kommt, liegt Erwählung vor. Trotz 100% Erwählung hat der Mensch 100% Verantwortung. Wenn er von Gott erleuchtet wird, muss er sich entscheiden. Judas hat das durch sein Leben bestätigt. Und zwar negativ, dass er nicht auserwählt war. Johannes 13, Vers 18: Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber auf das die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, dieser hat seine Verse wider mich aufgehoben. Genauso schrieb jetzt positiv Paulus an die Thessalonier, dass er um ihre Auserwählung wusste, weil er bei ihnen Dinge gesehen hatte und gehört hatte, die von echtem Glauben zeugten. In 1. Thessalonicher 1, Vers 4 sagt er, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Also er wusste das. Und gerade 1. Thessalonicher 1 zeugt genau davon, wie ihr Glaube überall hin ausgebreitet worden war, wie sie unter größten Drangsalen mit Freude des Heiligen Geistes das Wort aufgenommen hatten und viele andere Dinge mehr. Auch selbst den Korinthern, denen gab Paulus ein Kennzeichen an die Hand, woran sie feststellen konnte, wer auserwählt war. 1. Korinther 8, Vers 3: Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und die Auserwählung, sie geschah nicht nur mit dem Ziel, unsere Seelen zu erretten und dass wir einmal in Ewigkeit Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben können, sondern wir bekommen auch hier noch eine andere Zweckbestimmung genannt. Solange wir auf der Erde leben, sollen wir ihm dienen und dadurch Frucht bringen. Ich habe euch auserwählt und euch bestimmt, auf das ihr hingeht und Frucht bringt. Die Frucht, von dem der Jesus hier redet, sagte ich schon am Anfang, das ist die vornehmlich zuallererst, die in Galater 5, 22, 23 definiert wird. Aber mit Frucht kann auch zusätzlich gemeint sein, dass durch unser Hingehen, hier heißt es ja, auf dass ihr hingehet, Seelen durch Gnade errettet werden. Oder es können Mitgeschwister sein, die durch unser Vorbild, unser Zeugnis, unseren Dienst im Glauben befestigt werden. Auch das kann damit gemeint sein mit Frucht. Siebtens, wahre Gläubige bringen bleibende Frucht. Nur ganz kurz. Da heißt es ja, auf dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibe, in Vers 16. Nicht alle Frucht, die wir gebracht haben, ist Frucht, die bleibt. Manches, vielleicht manches davon dürfen wir hier schon erkennen, im Nachgang, und gegebenenfalls auch darüber Buße tun. Sollten wir tun, wenn wir es erkennen. Aber letztlich wird das am Richterstuhl des Christus offenbar werden, was hier Holz, Heu und Stroh war und was hier Gold, Silber und Edelsteine waren. Gold, Silber und Edelsteine stehen hier für bleibende Frucht. Also wo wir nach dem Willen Gottes wirklich gehandelt haben oder nicht, oder wo auch unsere Motive bei unseren Handlungen rein waren oder nicht. Achtens noch, wahre Gläubigen haben die Zusage der Gebetserhörung durch den Vater. Da heißt dann, und eure Frucht bleibe auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Also alles, was wir sind und haben, habe ich schon vorhin gesagt, haben wir aus Gott. Wir sind nackt gekommen, nackt müssen wir auch wieder gehen. Also selbst alles, auch was wir von Natur aus haben oder sind, wir können es niemals uns selber zuschreiben. Und erst recht auf geistlichem Gebiet sind wir völlig auf Gott angewiesen. Ich möchte fast sagen, sind wir Bettler. Wir hatten es ja gerade auch in Johannes 15, Vers 5 noch, das passt auch dazu, ohne mich oder außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Doch der Vater, er will gerne auf unser Bitten und Flehen hören. Vielleicht nur eine Sache, was die Gebetserhörung fördern oder verhindern kann. Also ich bin eher der Überzeugung, dass wir hier vom Kontext des Abschnitts her auch und auch von diesem Vers 16 selbst, das meint, dass eure Frucht bleibe auf das, was irgendwie den Vater bittet werden in meinem Namen, er euch gebe. Also dass es im Zusammenhang damit steht, ob wir bleibende Frucht bringen oder nicht. Bleibende Frucht sehe ich hier als ein Stück oder eine Voraussetzung für Gebetserhörung. Es gibt natürlich noch andere, die auch hier angesprochen wird. Die eine zum Beispiel, was wir bitten werden in seinem Namen, was bedeutet das, in seinem Namen beten? Einmal denke ich nach seinem Sinn beten. Da gibt es auch so eine Verspassage, 1. Johannes 5, 14 und 15. Nach seinem Sinn beten. Und dies ist die Zuversicht, dass die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Also je länger, je mehr wir mit dem Herrn Jesus wirklich leben, desto mehr haben wir auch seinen Sinn und desto mehr werden wir auch in seinem Sinn beten. Vielleicht noch ganz wichtig ist an der Stelle auch noch, dass wir in der richtigen Zielrichtung auch beten, und zwar so, dass wir um Dinge beten, wenn wir sie wirklich erlangen von ihm, dass wir sie auch dann wieder zur Ehre des Herrn einsetzen. Und auch nicht zu allerletzt sollten wir es auch nicht fehlen lassen, beim Beten schon, dass wir Gott Dank sagen und Gott die Ehre geben. Allerspätestens aber dann, wenn die Erhörung vorliegt. Ich komme zum Schluss. Also der Widersacher, er tut alles, um zu verhindern, dass wir dem Herrn zur Ehre leben. Er kämpft nicht nur darum, die Verlorenen in seiner Gewalt zu behalten. Nein, er will auch uns Kinder Gottes für sich einspannen, damit Gott die Ehre geraubt wird. Also er will uns, obwohl wir Gott gehören, möglichst vor seinen Karren spannen. Das Erste, was er tut, er will uns die Basis entziehen. Was ist die Basis? Die Basis ist, die wird uns zum Beispiel in Apostelgeschichte 2,42 gezeigt, Die Basis ist, dort heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in Gebeten. Das versuchte den Gläubigen madig zu machen und wegzureißen, in jeglicher Hinsicht. Und vor allem diesbezüglich die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die Stille wirklich zu rauben. Dass sie wirklich eine enge Beziehung zu ihm haben und pflegen. Und wir haben es ohne Zweifel heute hier mit den letzten Tagen vor der Wiederkunft des Herrn Jesus zu tun, zur Entrückung der Seinen. Diese letzten Tage werden beschrieben im 2. Timotheus 3 mit schweren Zeiten. Und es ist nicht einfach, dem Willen des Herrn nachzukommen, sodass diese genannten Merkmale und Fähigkeiten in unserem Leben sichtbar werden oder zum Tragen kommen. Aber dennoch besteht für jeden Einzelnen, auch für Gemeinden, ganze Gemeinden, die Möglichkeit, wenn uns das klar wird, wo wir stehen, Buße zu tun und wieder alles dran zu setzen, damit diese hier gezeigten Merkmale in uns und an uns Gestalt gewinnen. Der Herr möge dazu Gnade schenken, auch dazu, dass das im Positiven Nachahmer findet. Doch Gnade, ich will es nochmal sagen, da komme ich wieder aufs Erstgesagte zurück, Gemeinschaft mit ihm, Gnade allein nützt nichts. Ich muss auch hingehen, muss mir die Zeit nehmen, muss mir ein stilles Kämmerlein suchen und Gemeinschaft mit ihm suchen, diese persönliche Beziehung mit dem Herrn wirklich pflegen. Also ich muss da wirklich mich aufmachen, Schritte tun, auch wieder neu vor ihm vielleicht früher aufzustehen. Klein anzufangen, nicht erst große Schritte zu tun gleich, einen riesen Satz zu machen und nach dem dritten Mal ist schon wieder alles aus. Und dann auch mein Leben so zu organisieren, dass wir die Gemeinschaft, die Zusammenkünfte der Gläubigen besuchen, auch unter der Woche im Hauskreis. Bedenken wir, was wir da tun an der Stelle. Wir Eltern vor allen Dingen, oder wir Eltern, das geht uns was an. Welches Vorbild wir da abgeben, was das für eine Rückwirkung auf unsere Kinder hat oder auf die jüngeren Geschwister hat, wenn wir das versäumen. Und zuletzt auch wieder bereit sein, wirklich Konsequenzen zu ziehen aus dem Gehörten und von Gott Gewirkten. Wir werden in Gottes Augen gesehen, unter anderem als, wir haben es ja gehört, als Auserwählte, auch als Geliebte, als Heilige, als Abgewaschene, als Gerechte und vieles andere mehr. Wir können eine riesen Aufzählung machen, wer wir sind in Christus aufgrund unserer neuen Stellung. Und von allem, was wir in Gottes Augen sind und von dem, was uns anvertraut ist, leiten sich Verpflichtung und Verantwortung ab, Auserwählte entsprechend würdig zu wandeln. Die Thessalonicher waren zum Beispiel solche. Geliebte, in dieser Liebe zu bleiben und ihn zu lieben und die Brüder zu lieben, sogar unseren Nächsten. Heilige, in dieser Absonderung von der Welt und von allem Bösen zu bleiben und nicht sich damit zu verbinden. Gerechte sollen sich selbst Gott darstellen als Lebende aus den Toten und ihre Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Römer 6, Vers 13. Und Freunde des Herrn, wobei uns der Herr ja als Freunde alles, was er von seinem Vater gehört hat, anvertraut hat, wir können durchaus sagen, dass wir, je mehr wir von Gott wissen, je mehr wir Erkenntnis haben, je mehr uns anvertraut ist, desto größere Verantwortung haben. Die Verantwortung nimmt zu. Was machen wir damit? Wie setzen wir das ein? Zu seiner Ehre und zu unserem Nutzen und Segen. Und wir wissen, dass wir völlig Abhängige sind von Gott. Aber der Vater uns gerne erhören will, dann wollen wir uns wieder neu aufmachen und ihm regelrecht in den Ohren liegen mit Bitten und Flehen. Wir schließen mit Jakobus 1, 22 bis 25. Da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist dem Manne gleich, welcher sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat alsbald vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nah hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er ein nicht vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. Soweit. So. Lasst uns aufstehen. Ne? Herr, wir wollen dich loben und preisen und deinen Namen hoch erheben, auch dass du uns wirklich viel anvertraut hast. Du hast uns so, so viele Dinge gegeben. Du hast uns alles gegeben in Bezug auf die Gottseligkeit und das Leben. Herr, lass uns Gnade haben, wirklich das Leben auch zu ergreifen, wirklich dir zu gefallen. Hilf uns aber auch tagtäglich, dich zu suchen, dein Herz zu suchen, dass wir uns Raum und Zeit suchen, um wirklich Gemeinschaft mit dir zu haben, um wirklich von dir zu nehmen, dass wir auch wieder geben können, Herr Jesus, und dass wir Gnade haben, in dieser bösen Zeit zu bestehen und dir dennoch, trotz der bösen Zeit, ein Zeugnis für dich zu sein und dass die Menschen, die uns sehen, wirklich an uns dich sehen mögen. Herr, das schenke du. Erbarme dich unser jetzt. Amen.